kann doch nicht sein, dass unsere unglaubliche juristische Trägheit es verhindert, dass eine so naheliegende, einfache technische Lösung einfach nicht erlaubt sein wird. Und ich habe gesagt, ich will jetzt verstehen, warum das so ist. Und unterm Strich sind das halt dann, das war mein Weg, dass ich gesagt habe, okay, man muss erstmal einen technischen Prüfstandard schreiben, damit überhaupt ein TÜV sagen kann, das Ding ist sicher, oder das Kraftfahrt-Bundesamt kann sagen, ja, okay, das darfst du nutzen, weil es ist ja sicher, weil im technischen Standard steht ja, wenn du am Bremshebel ziehst, steht das auch. Das hat mich derbe geärgert und ich habe gesagt, jetzt mit dem Kopf durch die Wand, jetzt mache ich das einfach.
Willkommen zu einer neuen Folge von So Tech Deutschland.
Wir fragen in unserem Podcast, ob Deutschland im Tech-Bereich wirklich so schlecht ist, wie es häufig gesagt oder behauptet wird. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier, sotechdeutschland@ntv.de ist die E-Mail-Adresse, wenn ihr uns erreichen wollt. Und heute sagen wir Hallo nach Hamburg zu Florian Wahlberg. Schön, dass du da bist.
Moin.
Schönen
guten Tag
stimmt.
Auch. Schön,
Moin,
dass ich hier
sagt
sein darf.
Man ja bei euch. Stimmt.
So ist es.
Florian, du hast natürlich irgendwie eine besondere Karriere vorzuweisen. Hast angefangen mit einer Boygroup, Bed and Breakfast. Der größte Hit von euch war dieser hier. Wir können ihn mal kurz abspielen. Aber darum geht es heute nicht. Es geht eher um Fahrzeuge, die ja im Moment das Bild der Großstädte häufig bestimmen, die E-Scooter. Du hast nämlich Wahlberg Urban Electrics gegründet. Wie kommt man denn jetzt von der Pop-Karriere zur E-Scooter-Karriere?
Ja gut, nachvollziehbare Frage. Berechtigt, das ist ja in der Tat sehr weit voneinander weg. Man darf aber auch nicht vergessen, dass diese Musikzeit, das war ja 90er Jahre, das ist ja schon irgendwie weitaus über 20 Jahre her. Und in der Zwischenzeit ist natürlich auch einiges passiert. Und um's abzukürzen an der Stelle, über die Branche der Musik letztendlich. Ich war Tourleiter, habe dort große Strecken zurücklegen müssen. Dort hatte ich einen Elektroroller. Das habe ich geliebt und lieben gelernt und bin letztendlich über diesen Moment und über diese Erfahrung in diese Industrie gerutscht.
Hast du auch selbst an Scootern rumgeschraubt und mitentwickelt? Ich glaube, du hast damals noch bei einer anderen Firma angefangen in der Richtung, ne?
Ja, ich habe, also darüber kam ich eigentlich daran, also übers Schrauben an Rollern. Ich hatte halt einen Roller, den ich in meinem Alltag immer genutzt habe und der war andauernd kaputt. Und weil das Ding andauernd kaputt war, habe ich viel daran geschraubt und habe große Freude daran gehabt, dass ich mit meinen eigenen Händen etwas schaffen kann, was dann unbeeinflusst davon, ob ich jetzt nett oder nicht nett bin, irgendwie einfach funktioniert und da ich aus der Musikbranche kam, war das für mich etwas Neues, etwas zu schaffen, was halt nicht nur ein Moment ist, sondern auch nach dem Moment des Schaffens weiterhin existiert. Das war für mich eine mega Triebfeder. Dann ist natürlich in den folgenden Jahren ganz viel passiert und der Mobilitätsgedanke kam irgendwann auf und die Urbanisierung, in der Mobilität auf zwei Rädern eine Rolle spielt, das kam aber alles viel später.
Aber da hast du ja schon langen Atem gehabt. Also 2011 hast du ja, glaube ich, die Firma gegründet und die Zulassung kam ja erst 8 Jahre später quasi. Warum hast du nicht aufgegeben? Also woran hast du da geglaubt, dass du das durchgehalten hast?
Die Kondition. Ja, es ist sogar noch viel extremer. Ich habe angefangen 2002, 2003. Damals habe ich angefangen, an Elektrorollern zu schrauben und habe damals dann im Rahmen einer Selbstständigkeit halt einen Importeur begleitet. Das ist eine Hamburger Firma, die haben halt Elektroroller importiert und da habe ich quasi alle technischen Projekte abgebildet. Und nachdem ich das 8, 9 Jahre gemacht habe und dort von der Entwicklung über Produktion, Zertifizierung eigentlich alles betreut habe und den Vertrieb geschult habe, dann war es halt irgendwann einfach so, dass es wurde zu meinem. Und ich musste dann letztendlich aber wirklich auch selber gründen, damit ich diese Firma halt auch kaufmännisch auch selber so positionieren konnte, wie ich sie mir vorstellte. Und das ist dann 2011 passiert.
Und, naja, wer Mitglied einer Boygroup war, der muss durchhalten.
Der muss hart im Nehmen sein vor allem, ja. Der muss ganz hart im Nehmen sein.
Viel Nehmen. Dann macht man einiges durch. Also vielleicht nochmal, damit alle auch mitkommen. Du hast ja eine Firma, Wahlberg Urban Electric,
ja.
Ne, heißt sie. Und du produzierst vor allen Dingen sag ich mal, hochwertige, etwas teurere Scooter, also keine Car-Sharing-Produkte, wie sie in den Städten jetzt rumstehen, ne?
Ja, ist korrekt. Also wir haben damit angefangen, diese kleinen faltbaren Elektroroller herzustellen, die von vornherein gleich auf Premium gedacht waren und auch, das steht auch jetzt noch ganz hoch in den Vorzeichen unserer Firma, wir machen Premium-Produkte und wir machen das letztendlich nicht fürs Sharing, auch wenn ich so lange dabei bin, dass ich eigentlich bei jeder Sharing-Firma dass eigentlich jede Sharing-Firma bei uns stand und letztendlich auch wir für einige dort die Entwicklung und Produktion vorbereitet haben. So ist es so, dass wir aber eigentlich im Sharing-Bereich nichts zu suchen haben, weil Sharing für mich natürlich zahlt das auf Mobilität ein, aber der unternehmerische Grundgedanke ist eigentlich einer, der sehr weit weg vom Produkt ist, sondern eher VC-getrieben ist und das ist etwas, was mich nicht vordergründig interessiert.
Jetzt, wo du das Sharing schon so angesprochen hast, was hältst du denn davon? Weil es gibt ja auch viele Kritiker, weil die Dinger überall im Weg rumstehen und dann, wenn wir jetzt mal aus Kölner Perspektive schauen, am Ende im Rhein landen oder bei euch gibt es ja auch noch Wasser, ne? Also das ist ja schon auch ein Problem, weil wenn es nicht das Eigentum der Leute ist, dann geht man vielleicht auch nicht so pfleglich damit um. Ist ja auch nicht mehr nachhaltig am Ende.
Ja, also zum einen Sharing finde ich eine absolute Sensation. Das ist also wirklich für diese Entfernung, die man in den Innenstädten zurücklegt, ist das schon wirklich was Tolles. Und das Prinzip von Nutzen versus Besitzen ist ja eins, was in ganz vielen Use Cases einfach unbezahlbar geil ist. Es ist etwas anderes, als wir tun. Und weil Sharing einfach den Use Case bedient, ich will von A nach B fahren. Ne? Ich will abends irgendwie mich mit meinen Jungs treffen, mir einen Kopf stellen und dann fahre ich mit dem Taxi nach Hause, während wir den Use Case bedienen, ich fahre von A nach B und fahre dann abends wieder zurück nach A. Das ist, hört sich so dumm an, aber es ist etwas grundsätzlich anderes. Und um darauf einzugehen, was du gesagt hast, dass ja dieses Sharing so doof ist, weil die Sachen vielleicht überall rumstehen und die Sachen im Kanal landen und da die Roller stehen überall rum und das ist ja teuflisch, wir werden alle sterben, weil da steht ein Roller. Da muss man einfach mal sagen, dass Sascha Lobo hat einen von mir viel zitierten Text gebracht, den ich so geil fand, in dem er gesagt hat, wenn du mit dem Kreuzworträtsel in Tigerkäfig gehst und dann beißt dir der verdammte Tiger den Arm ab, dann kannst du doch nicht sagen, das Kreuzworträtsel ist gefährlich. Und in diesem Augenblick auch, wenn die Leute anfangen, einen Roller in den Kanal zu schmeißen, ernsthaft zu sagen, ja, dann müssen wir die Roller abschaffen, das ist so derbedämlich, dass ich einfach sagen muss, diese polemische Steilvorlage zu zitieren, macht einfach unglaublich viel Spaß. Aber ich finde, man muss sich dabei darüber im Klaren sein, wie albern doch die Hypothese ist.
Ja, es gibt ja, da muss ich nochmal einschränken, es gibt ja Städte, oder die Städte haben ja die Chance zu sagen, wir geben vor, wie euer Konzept sein muss. In Paris ist das zum Beispiel anders gelöst oder in Norwegen weiß ich auch, die Fahrradsharing ist alles mit Stationsbetrieben. Man muss gewisse Stationen anfahren, um das Fahrrad wieder loszuwerden. Ja, also das könnte man ja auch so regeln, dass man sagt, vor jedem Bahnhof kann man die E-Scooter nehmen. Mhm. Ja, ich komme aus der S-Bahn und fahre mit dem Ding dann weiter. Und
klar.
Oder so.
Das kann man machen, nur muss man auch aufpassen. Zum einen möchte ich auch nicht, dass missverstanden wird, dass ich auf irgendeine Art und Weise eine Lanze für oder gegen das Sharing brechen möchte. Ich glaube, es ist ein Teil unserer Mobilität und der Zukunft und ich glaube, es ist ein schlauer Teil und ich glaube, dass der Witz hinter dem Sharing auch das Prinzip von Free Floating ist, auch wenn ich schon im letzten Jahr schon zwei Sitzungen im Verkehrsministerium selber teilgenommen habe, in denen es dann darum ging, doch eigene Areale für Sharing-Firmen aufzubauen, wo dann diese Sharing-Scooter immer abgestellt werden können. Die Diskussion gibt es und die Unternehmen, die stellen sich da auch gar nicht quer. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass wir in einem juristischen Konstrukt in Deutschland sind, in dem wir Bundesländer haben und landesübergreifende Politiken und Steuergelder, die umgekehrt und wieder kompliziert verteilt werden und du kannst gar nicht mal so eben eine übergreifende Regulierung etablieren, in der du sagst, es läuft von jetzt ab so oder so. Alle Städte müssen sich dem unterwerfen. Das funktioniert einfach in unserem Rechtssystem nicht. Ne? Das ist leider Gottes noch nicht so ganz möglich.
Mhm. Ja, da würde ich gerne, weil du das Thema angesprochen hast, Regulierung. Du hast ja sehr viel Zeit damit zugebracht,
ja,
das Problem zu lösen, die E-Scooter überhaupt zum Leben zu erwecken. In Brüssel hast du angefangen, 2012 dort Arbeitsgruppen einzurichten, um das Kind erstmal zum Tageslicht zu bringen, oder?
Ja, also ich muss wirklich sagen, das ist ein Thema, das ist eher, ich glaube, ich muss wirklich, muss gestehen, das ist so ein bisschen eine Trotzgeburt gewesen. Das war so jetzt erst rechtmäßig. Ich bin von meinem ganzen Wesen her alles andere als jemand, der sich in technischen Normen wohlfühlt und der sich total gerne mit irgendwelchen Standards rumschlägt. Aber in diesem Falle war es ja so, dass ich von vornherein, als ich 2011, 2012 hier gegründet habe, wusste, ich möchte in die Fahrzeugklasse rein, der Fahrzeuge ohne Sitz. Und Fahrzeuge ohne Sitz aus diesem Grunde, weil sie zum einen perfekt kombinierbar sind mit vorhandenen Mobilitätsformen. Das heißt, ich wusste von vornherein, ich kann ganz einfach ein solches Fahrzeug ins Auto packen, ich kann es mit ins Wohnmobil nehmen, ich kann es aber auch mit in die Bahn nehmen oder letztendlich zu Hause mit neben den Sofa stellen oder ins Büro unter den Tisch und muss diesen Roller halt nicht draußen stehen lassen und da pinkelt ein Hund drauf oder es ist geklaut. Aber diese kleinen faltbaren Fahrzeuge ohne Sitz sind nicht zulassbar. Und dadurch, dass sie nicht zulassbar sind, durfte sie damals keiner kaufen. Und das fand ich so derbe dämlich, dass ich einfach gesagt, es kann doch nicht sein, dass unsere unglaubliche juristische Trägheit es verhindert, dass eine so naheliegende, einfache technische Lösung einfach nicht erlaubt sein wird. Und ich habe gesagt, ich will jetzt verstehen, warum das so ist. Und unterm Strich, das war mein Weg, dass ich gesagt habe, okay, man muss erstmal einen technischen Prüfstandard schreiben, damit überhaupt ein TÜV sagen kann, das Ding ist sicher oder das Kraftfahrtbundesamt kann sagen, ja, okay, das darfst du nutzen, weil es ist ja sicher, weil im technischen Standard steht ja, wenn du am Bremshebel ziehst, steht das auch. Das hat mich derbe geärgert und ich habe gesagt, jetzt mit dem Kopf durch die Wand, jetzt mache ich das einfach.
Ist ja meistens der richtige Weg. Wie hat sich denn bei dir das dann so entwickelt von der Nachfrage her? War das so, dass das Ding, worauf alle gewartet haben und haben die dir die Bude eingerannt oder war das dann doch eher schleppend und Corona bringt jetzt den endgültigen Durchbruch?
Nee, es ist so, dass ich, man muss ja immer die Erwartungshaltung auch im Hinterkopf haben. Ne? Also retrospektiv kann man sagen, es hätte viel aggressiver laufen können, aber ich habe zu Gründungszeiten einfach keinen Euro auf der Uhr gehabt und habe quasi mit null gestartet und habe auch keine Investoren an Bord, auch immer noch keine Investoren an Bord. Das ist eine Sache, die sich jetzt langsam mal ändern muss, weil jetzt inzwischen diese Entwicklungskurve, die Umsatzkurve so steil wird, dass es gar nicht mehr ohne externes Geld geht. Aber als ich damals angefangen habe, habe ich quasi mit nichts angefangen und habe mich jedes Jahr verdoppelt und das konsequent hinbekommen und das läuft ziemlich gut. Und wenn man das so im Blick hat, wir sind jetzt halt noch immer nicht investiert, organisch am Wachsen und gehen jetzt wirklich in erwachsene Umsätze mit profitablen Ergebnissen und das ist, macht riesig Spaß und macht mich unendlich stolz.
Aber du hast doch Crowdfinanzierung gemacht, ne? Also
Crowdlending,
war das dann eine bewusste Entscheidung und dass man jetzt nicht auf externes Geld oder jetzt von Investoren noch setzt oder war es einfach nicht drin?
Ich glaube, ich muss wirklich sagen, diese Crowdlending-Sache, die wir gemacht haben, wir haben uns einfach Darlehen über die Crowd quasi zusammengeliehen. Das waren einfach Maßnahmen, die ich ergreifen musste, weil ich mit nach Tausenden von Bankgesprächen einfach keine Darlehen bekommen habe. Ich verbürg mich inzwischen für mehrere Millionen privat, obwohl ich nicht einen einzelnen Euro auf der Uhr habe. Und keine Bank gibt dir ein Darlehen, ohne dass du Sicherheiten bieten kannst. Und das ist einfach dann in dem Augenblick ein Zirkelbezug. Und hätte ich ganz am Anfang, am ersten Tag schon Eigenkapital mit einem Angel-Investor reinbekommen, dann hätte man darauf aufbauen können. Aber ich bin irgendwann an dem Punkt gewesen, wo ich zu groß war für einen Angel-Invest, aber für einen ernsthaften Investor schon zu klein. Ne? Das heißt, die institutionellen Ventures, die fangen dann an zu diskutieren in Größenordnung, da kann ich nicht mitspielen. Aber jemand, der dann halt ein Angel-Invest machen möchte, dafür bin ich schon so weit. Und darum ist das halt unglaublich schwierig, den richtigen Partner zu finden. Und ich muss auch wirklich gestehen, ich komme ja aus der Musik. Ich habe verdammt nochmal Musik gemacht früher. Da habe ich ein Label gehabt und Tourleitung und dann fange ich an, Roller zu bauen. Woher soll ich denn wissen, wie das funktioniert mit dem Venture-Kram? Also ne, das habe ich jetzt natürlich jetzt inzwischen gelernt, aber jetzt ist es zu spät, um es nochmal von vorne anzufangen.
Ja, da müssen wir mal mit Carsten Maschmeyer reden, den hatten wir ja letztens.
Ja, gut, vielleicht also zum richtigen Zeitpunkt wäre der bestimmt geil gewesen. Also das ist mit Sicherheit, da fehlt ohne Ende Erfahrung, aber das ist halt, ne, jetzt habe ich es mir aufgebaut und habe es im Team, das wissen, wie das funktioniert, aber jetzt ist halt zu spät, um nochmal, ich würde mal sagen, rückwirkend diese Entwicklungskurve steiler zu gestalten.
Wie kannst du, klar, deine Firma skalieren, das ist so ein Thema. Gibt es noch weitere Entwicklungen, die du da angehst, also auch technologisch? Gibt es da noch weitere Schritte, die bevorstehen?
Ja klar, also zum einen haben wir in diesem Jahr, also wir haben ja im letzten Jahr, als sich die Gesetzesänderung ankündigte, sofort neue Fahrzeuge etabliert. Das heißt, im Juli, als die Gesetzesänderung kam, sind wir gleich mit 4 zugelassenen Fahrzeugen auf einen Schlag gekommen. In diesem Jahr sind wir nochmal mit 4 neuen Fahrzeugen gekommen, die wir jetzt gerade rausgebracht haben. Und im nächsten Jahr werden wir das erste Mal 3 neue Fahrzeuge bringen, die wir quasi in einem komplett anderen Produktionsverfahren und mit einer anderen Logik bringen, indem wir, da haben wir unsere kompletten Patente drin. Das sind, also wir steuern in dem Augenblick die Zulieferer unseres Assemblers selber. Das heißt, man spricht da von einer selbst zusammengestellten Bill of Materials. Das heißt, wir sind dort also ganz anders im Lead und werden damit halt auch in andere Fahrzeugklassen reingehen. Das heißt, was Geschwindigkeiten angeht, sind wir jetzt auf 20 km/h begrenzt aufgrund der Elektrokleinstfahrzeugverordnung und gehen dann in die Fahrzeugklasse L1E, das heißt bis 45 km/h und haben damit dann quasi die Bandbreite von unten bis oben und können da hervorragend was abdecken. Und das wird geil. Das wird richtig fett.
Geil. Wo du gerade Patente gesagt hast, habe ich mir richtig vorgestellt, wie ätzend das war, sich da erstmal durchzukämpfen.
Das war ehrlich gesagt total leicht. Es war wirklich leicht, ausnahmsweise mal. Patente, hört sich mal so wahnsinnig wild an. Patentanwalt, hallo, guten Tag, ich habe eine Idee, wie geht das? Ich führe sie da durch, danke, tschüss. Also das war wirklich, das war ausnahmsweise mal etwas, was sich wahnsinnig kompliziert anhört und total leicht war. Und ich glaube, das, was nervig werden wird, ist der Zeitpunkt, wo wir jetzt mit den Fahrzeugen dann rauskommen und wir dann anfangen müssen, quasi die Internationalisierung der Patente zu bezahlen, dann sagen müssen, so, jetzt wollen wir mal in den ersten 100 Ländern diese Patente schützen und die mal weiter die Priorität quasi ausbauen und dann wird's richtig nervig. Aber das muss dann auch ein Anwalt machen.
Das hatte ich auch gefragt, genau, wie schützt du diese Patente dann, dass nicht andere einfach alles kopieren? Da musst du ja relativ viel Aufwand betreiben dafür, oder?
Naja, also das hängt natürlich immer mit der, ich würde mal sagen, mit der Belastbarkeit des Patents zusammen. Ne? Also unterm Strich muss ich zum einen gestehen, da habe ich noch eine sehr eindimensionale Perspektive, weil ich natürlich der Meinung bin, wir haben den heiligen Gral an Patenten und wir haben den heißesten Scheiß uns geschützt mit den besten Ideen. Aber unterm Strich wird sich dann herausstellen, wenn wir anfangen, die Patente juristisch zu verteidigen, wie stabil sie wirklich sind. Und wenn du halt nicht bereit bist, wirklich auch mit gefletschten Zähnen dort in die Konflikte zu gehen, dann kannst du auch gleich lassen am Anfang.
Was kostet denn jetzt eure Scooter und ist das jetzt was für den hippen Großstädter oder wir müssen ja auch mal die Mobilität auf dem Land in den Griff bekommen oder ist das da eh nichts?
Wir haben zurzeit haben wir noch eine Fahrzeugklasse, die oder ich würde mal sagen Produktranges, die sich auf 2 Serien aufteilen. Das ist die The Urban Series und die E-Grid Series. Die The Urban Series sind im Preissegment zwischen 549 und 1000 Euro und die E-Grid Series sind ab 1100 Euro bis 1500 Euro. Alle Produkte zeichnen sich, also definieren sich darüber, dass sie einfach Qualität im absoluten Fokus haben. Aber man, so wie man letztendlich auch sich vorstellen kann, definieren natürlich da auch bestimmte Preissegmente Leistungsdaten. Und so ist natürlich im oberen Preissegment derjenige, der halt jeden Tag pendelt, jemand, der hervorragendes Fahrverhalten will, einfach eine stabile Laufleistung und eine hervorragende Haptik ist dann dort eher bedient als derjenige, der einfach sagt, ich will jetzt für 549 etwas schnell haben, das, was auch qualitativ hochwertig ist, aber dann einfach am Berg irgendwann nicht mehr die 120 Kilo hochschiebt.
Wir hatten gerade schon die Frage ein bisschen angedeutet, aber ich würde es gerne nochmal vertiefen. Wir haben jetzt gerade in der Corona-Krise einen riesigen Fahrradboom. Würdest du sagen, der E-Scooter-Boom läuft zeitgleich da mit oder sind die Leute doch dann eher, dann hole ich mir lieber ein Fahrrad für 2.000, 3.000 Euro jetzt mit E-Bike vielleicht noch anstelle ein Scooter? Also oder merkst du da irgendwas, eine Verschiebung?
Ja doch, ich merke doch erheblich was. Zum einen muss man sagen, ist das in der Fahrradindustrie allerdings auf einem komplett anderen Level angestiegen als im E-Scooter-Bereich. was, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele verschiedene Faktoren hat. Zum einen muss man einfach mal sagen, das Fahrrad ist das etablierte Zweirad, was man auch mit einer gewissen Sportlichkeit verbindet. Und ich glaube, in dem Augenblick, wo einfach mal eben alles eingefroren wird und keiner mehr von A nach B darf und die Leute nicht mehr ins Büro, weil alle irgendwie Homeoffice machen, dass man dann die Motivation hat, sich auch nochmal zu bewegen und den sportlichen Aspekt im Hinterkopf hat und dass man daraufhin dann auf ein Fahrrad zurückgreift, finde ich naheliegend. Zum anderen darf man auch nicht vergessen, dass es ein für die Fahrradindustrie ein etabliertes Handelsnetzwerk gibt, was extrem weit verbreitet ist und überall relativ klar ist, wo man diese Fahrzeuge bekommt, während im Elektroscooter-Bereich die Handelsstruktur noch in den absoluten Babyschuhen ist. Auch wenn ich das hier seit fast 20 Jahren mache, gibt es eigentlich erst seit Juli, August letzten Jahres diese Fahrzeugklasse und manchmal weiß man gar nicht, wo kriegt man den Kram denn? Und da hat sich halt ein Niedrigpreissegment etabliert, was einfach relativ viel Billigschrott rausschiebt. Dem würde ich 60% der Produkte würde ich sofort die Zulassung entziehen, hat im Übrigen auch der TÜV so gesagt. Aber dass halt diese Produkte, die halt über Lidl, Rewe oder so oder Aldi, jetzt habe ich den Namen genannt, vergesst bitte den Namen, aber lassen einfach mal sagen, Leute, die aggressive Angebote quer direkt in den Markt schieben.
Das, können ja piepen.
Ja, also das ist natürlich eine Sache, das ist zum einen für die Reputation der Fahrzeuge nicht so gut und zum anderen darf man auch noch nicht vergessen, dass die natürlich nach Zulassung im letzten Jahr angeschoben haben wie wahnsinnig und zu Corona-Zeiten ausgeschüttet haben. Und das hat den Handel verstopft, aber das, was wir gemerkt haben, online ist explodiert in der Zeit.
Hat sich Hamburg eigentlich so zur heimlichen Mobilitätshauptstadt gemausert irgendwie? Also wir hatten schon mal von Wundermobility den Gunnar Froh und irgendwie Moja und was weiß ich. Also irgendwie hört man relativ viel aus Hamburg in der Richtung. Oder ist das jetzt so zu viel des Lobes?
Zu viel. Zufall.
Ich sehe in deinem Gesicht hier etwas Skepsis.
Ich muss gestehen, es ist mir so ein bisschen peinlich, weil ich natürlich, ich bin halt Hamburger Jung und mein erster Impuls war ja selbstverständlich, was wollt ihr denn? Das ist ja wohl klar, da brennt der Baum in Hamburg. Aber ich hatte Angst, hier vielleicht ein wenig in Lokalpatriotismus polemisch abzurutschen.
Es gibt noch andere Städte.
Und außerdem muss ich gestehen, es kann auch sein, dass ich hier so ein bisschen selektive Wahrnehmung genieße. Ich empfinde es auch so, ja. Es ist Moja, es gibt Wunder und es gibt diese unglaubliche Wallberg Urban Electrics in der Speicherstadt. Es ist der Hammer, was in Hamburg passiert.
Wer ist das denn?
Das ist diese krasseste Bude. Heftigster Laden.
Okay,
ey,
verrückt. Ja, kann man euch besuchen kommen?
Ja, klar. Speicherstadt, erster Stock, da brennt der Baum.
Aber wo wir jetzt schon gerade am Flachsen sind, ich habe erst überlegt, ob ich dich nachher frage, aber egal, wir können es ja auch in den Podcast nehmen. Sitzt du da an diesem Tonmobil von Das Ziel ist im Weg, von einem anderen Podcast, wo wir jetzt mal zufällig Cross-Promo vermachen?
Ja, Das Ziel ist im Weg ist einer der geilsten Podcasts überhaupt von Andreas Loff. Und in diesem Falle sitze ich in dem Tonmobil.
Aber jetzt muss der Andreas aber bitte auch Cross-Promo für uns machen, dann sind wir wieder im Boot.
Das wird nachher Eisenhardt gepostet und verlinkt und da könnt ihr gar nichts gegen tun.
Bitte. Habe ich haarscharf kombiniert, aber wir kommen zurück zum Thema.
Ja, man fiel gerade ein, wir können unter die Firmen nach und nach keinen Piepton, sondern einen Song von euch drunter.
Wehe.
Nee, aber weil wir schon bei Gunnar Froh waren und so weiter, also wir reden ja häufig hier auch über andere Mobilitätskonzepte noch, Flugtaxis, Flugautos, Flugdrohnen. Beschäftigst du dich auch mit sowas, zumindest liest drüber oder interessiert dich das auch näher, dass du denken würdest, Mensch, da möchte ich auch gerne mal mitmachen?
Naja, also interessiert mich das, natürlich interessiert mich das, weil ich zum einen totaler Mobilitätsfan bin, was jetzt hier die Volocopters dieser Welt angeht. Muss ich gestehen, ja, ich habe auch schon sehr häufig darüber gesprochen, muss auch gestehen, ich werde wahrscheinlich der Erste sein, der davor steht, aber einer der Letzteren, die da reingehen, weil ich total Schiss hätte, dass so ein Ding abschmiert. Aber ich finde das natürlich unglaublich geil, weil diese Faszination vom im Idealfall individuellen Fliegen, unabhängig von da vorne sitzt im Cockpit jemand mit 1000 Streifen auf der Schulter, das ist natürlich... Das ist natürlich total krass, klar.
Aber das gehört ja alles so zu diesem Stichwort Mobilität der Zukunft. Aber das ist ja auch so ein bisschen, finde ich, so ein schwammiger Begriff wie Digitalisierung. Was heißt für dich Mobilität von, keine Ahnung, in 5 Jahren? Haben wir da noch ein Auto jeder oder ist wirklich komplett Sharing? Oder wie stellst du dir Mobilität der Zukunft vor?
Ich glaube, Mobilität der Zug, also ich, es ist ja ein viel diskutiertes Thema und ich glaube, dass es unterm Strich unglaublich divers sein wird. Ich glaube, es wird sich überall verteilen. Es wird weiterhin die ganz normalen Verbrenner geben, die fahren. Es wird weiterhin irgendwelche total überteuerten Sportwagen geben. Es wird weiterhin irgendwelche Elektroautos geben. Aber eine Sache ist klar, wir werden bestimmte Sachen nicht ändern können. Das sind die immer größer werdenden Innenstädte. Das wird das Prinzip sein, dass man in den Innenstädten nicht überall parken können wird und dass wir Menschen einfach ein Grundbedürfnis haben, individuell mobil zu sein. Das wirst du nicht ändern können. Und dieser Wunsch nach individueller Mobilität, die nicht gesteuert ist von fremd aufoktroyierten Fahrplänen, die wird ihren Weg finden. Und sei es, dass die Leute alle einen Elektroroller im Kofferraum haben, was ich natürlich fest glaube, oder dass die Leute sagen, ich habe mein Abo beim Volocopter oder sonst was für ein Lufttaxi, was auch immer passieren wird, es wird nicht schwarz-weiß sein und es wird eine Melange an einem freundlichen Mausgrau sein.
Wird es die E-Scooter auch in Varianten irgendwann mal geben? Ja gut. Ich bin noch nicht lange Strecken mit so einem Ding gefahren. Ich kann mir nicht vorstellen, ob man damit wirklich irgendwann, auch wenn es schneller fahren würde, 30 Kilometer zum Beispiel zurücklegen könnte oder so. Oder siehst du das anders? Könnte das sein?
Dein irgendwann? Bild von Elektrorollern, unterstelle ich jetzt mal, ist geprägt von den Fahrzeugen, die du im Sharing gesehen hast.
Ja.
Jetzt spulen wir mal ein bisschen zurück. ich gehe mal in meine Jugend, 80er Jahre irgendwo, wo ich noch keine Mofa fahren durfte, wo aber der geilste Scheiß immer das war, wo die Proleten von nebenan schon eine Ciao hatten und die umgebaut hatten. Diese Mofas, die Ciao, die so und so, wie sie auch immer alle hießen, das ist genau das gleiche in Grün, nur ohne Sitz. Und damit konntest du auch mit 80 durch den Elbtunnel kacheln, wenn du ein anderes Ritzel drauf hattest. Und kann man damit 30 Kilometer weit fahren? Ja, natürlich. Klemm da einen scheiß Sitz dran. Dann ist es einfach nur ein anderes Nummernschild, was daran hängt. Warum war das in der Vergangenheit nicht der Fall? Weil meines Erachtens nach alle Hersteller nicht den einfachsten Grundprinzipien des Designs folgen, nämlich Form follows Function. Die nehmen, also was sich absolut etabliert hat, bei allen Elektro-Vespas, die du überall siehst, da wird die Form eines aufgrund des Bedarfs im Verbrennerbereich etablierten Plastik-Chassis genommen. Dann nehmen die ein Verbrennerchassis, nehmen dann die Verbrenner da raus und packen dann einen Elektromotor rein. Dann hast du so einen Joghurtbecher, der leer ist und dann sagen sie, das ist ein Elektroroller. Darum fällt dir das nicht auf, weil das halt so wenig Elektromobilität ausstrahlt wie halt ein Joghurtbecher. Aber geht das? Natürlich geht das. Du kannst die Dinger so klein halten wie diese blöden Sharing-Dinger und klebst dann Sitz dran und kannst damit auch 80 fahren und damit durch den Elbtunnel kacheln. Geht und wird kommen.
Wenn wir jetzt schon in den 80ern waren, können wir jetzt ja nochmal in die Zukunft schauen. Was ist da alles noch drin? Wir hatten neulich mal einen Bericht über selbstfahrende Fahrräder, die vielleicht zurück alleine zur Station fahren. Kannst du dir sowas auch vorstellen oder hört es dann auf mit der Fantasie?
Ja, ich muss aufpassen, weil ich NDAs dazu unterschrieben habe, aber so viel kann ich sagen. Es gibt verschiedene Projekte, die das absolut schon bedienen, das Thema, und das ist absolut nicht weit hergeholt. Öffentlich verfügbar sind ja bereits die Informationen über dreirädrige Roller, die automatisiert GPS-gesteuert zu ihren Stationen zurückfahren. Und es gibt aber auch diese Entwicklungen im Rollerbereich, im Fahrradbereich, wo verschiedenste Teams schon dran arbeiten.
Naja, dann können wir uns dazu ja bei gegebener Zeit nochmal zu sprechen,
total
höre ich.
Total gerne. Und, vielleicht kann ich irgendwann ganz was dazu sagen, was ganz toll ist.
Ja. Jetzt haben wir ja noch den öffentlichen Nahverkehr dort im Weg stehen. Ich weiß, ihr hattet in eurem Podcast letztens auch drüber gesprochen, dass ihr in Hamburg, glaube ich, Fahrräder nicht mitnehmen dürft zu bestimmten Zeiten. Ja. Das gibt es in anderen Städten auch, in Köln glaube ich nicht, aber es stört trotzdem immer ziemlich. Also muss ich da auch in der Umstellung des öffentlichen Nahverkehrs noch einiges ändern, auch was möglich machen betrifft. Also dass die Bahn wirklich überlegt, Sachen einzurichten, die das befördern, ja, dass so etwas möglich ist wie Scooter mitnehmen oder Fahrräder mitnehmen oder was auch immer.
Ja, da würde ich mir auf alle Fälle wünschen, dass sie noch einiges tut, obwohl ich sagen muss, meines Erachtens nach war nicht lange nach Inkrafttreten der Elektro-Kleinstfahrzeugverordnung das Mitnehmen von Elektro-Kleinstfahrzeugen in der Deutschen Bahn schon gestattet und das Mitnehmen von Fahrrädern in U- und S-Bahn, muss ich wirklich gestehen, ich habe keinen blassen Schimmer, wie das wie das von Stadt zu Stadt geregelt ist. Ich muss nur gestehen, wenn man sich vorstellt, wie voll so eine Bahn werden kann, und dann kommt da irgendjemand mit seinem schönen Mountainbike mit irgendwie Schlamm am Rad und streicht dann Tante Emma auf ihrem weißen Röckchen irgendwie den Moos von der Gabel. Irgendwie muss ich sagen, ja gut, ich kann das schon verstehen, dass man sich dafür ein paar gute Gedanken machen darf. Also ich würde nicht gerne der Politiker sein, der ohne eine reifliche Überlegung einfach jetzt mal eben durchboxt, ab jetzt darf man alles mit in die Bahn schleppen. Ich würde das nicht gerne ohne reifliche Überlegung durchsetzen wollen, muss aber gestehen, so ein kleiner Elektroroller in so einer Tasche, den darf man schon und dann Sitz packen, finde ich.
Ja, wobei, wenn ich überlege, wie viele Hersteller, auch Autohersteller, auf diesen Zug aufgesprungen sind, vielleicht nur aus Marketinggründen, aber trotz alledem könnte man ja überlegen, dass die Bahn selber das nutzt und selber Angebote macht, oder? Um das ganze Konzept, sie bieten ja Fahrräder an, warum auch nicht E-Scooter, oder?
Ja, also wir haben vor 3 Jahren für die Schweizer Bundesbahn bereits ein Sharing-System gebaut, ein kleines Pilotprojekt für die Mitarbeiter der Schweizer Bundesbahn. Das haben wir bereits gemacht und da war schon damals der Ziel des Piloten die Integration einer Sharing-Flotte in die Schweizer Bundesbahn-App. Die SBB hat das ja geschafft, dass sie anders als die Deutsche Bundesbahn in Deutschland eine unglaublich hohe Reputation hat und wahnsinnig abgefeiert wird von jedem Schweizer. Die schaffen es, dass die, ich glaube, die haben aber auch, ich glaube, 400% so viel Investitionen in ihr Streckennetz als die Deutsche Bahn, darf man auch nicht vergessen, darum nicht missverstehen als ein verstecktes Bashing. Ich glaube, mit viel Geld ist das halt auch nicht ganz so schwer. Die hatten von vornherein den Plan zu sagen, man braucht eine App für Mobilität, und wenn ich sage, ich will von zu Hause nach da und dahin, dann schlägt mir die App vor, du kannst jetzt mit dem Fahrrad fahren oder mit dem Roller oder du kannst jetzt umsteigen auf die Bahn oder du nimmst den Bus weiter oder nimmst dir ein Carsharing-Auto oder wie auch immer. Das geht alles aus einer App heraus und das wird natürlich auch irgendwann hier kommen, und ich würde mir auch wünschen, dass auch die Bahn so etwas mit anbietet, und ich bin mir auch sicher, dass da bereits verschiedene Projekte laufen. Meines Erachtens nach hat die Bahn Beyond 1478 oder so ähnlich, keine Ahnung, wie das heißt, das Thema. Das gibt so einen sehr innovativen Bereich der Deutschen Bahn, die sich um sowas kümmern.
Bewegst du dich selbst nur mit deinen Rollern fort oder hast du auch noch ein Auto oder ein Fahrrad?
Ich bewege mich gerne mit Rollern fort, muss allerdings gestehen,
Wohnmobil,
dass ich bewege mich, glaube ich, häufiger mit dem Wohnmobil inzwischen fort in der Tat als mit dem Roller, ja.
Okay. Ja, letzte Frage.
Was?
Ja,
wir haben immer eine letzte Frage.
Ja,
ja, wir sind ein kurzer
Zeit
Podcast.
Fliegt man.
Das ging ja schnell.
Ein halbes Stündchen haben wir schon gleich.
Ja, wir stellen mal eine Schulnotenfrage. Also wie schätzt du Deutschland ein im E-Scooter-Bereich? Wie sind wir da aufgestellt?
Ja,
jetzt vielleicht nicht dich so als Maßstab nehmen, sondern so im Schnitt und im Ganzen.
Und neue Mobilität, dann darfst du 2 Noten geben. Also 1 bis 6, so eine Schulnote, weißt du?
Hab ich die Frage richtig verstanden? Wie ist Deutschland aufgestellt im Bereich E-Mobilität oder im Bereich E-Scooter oder Mobilitätskonzepte an sich?
E-Scooter und neue Mobilität insgesamt.
Boah, mit Schulnoten, das ist aber so einsilbig Antwort mit einer Schulnote. Okay, das liegt mir total.
Wenigsten Antworten nur mit einem Wort. Also das haben wir selten leider. Von daher musst du dich da jetzt nicht fügen.
Okay, also ich kann sagen, ich glaube, wir sind unglaublich gut da drin, uns schlecht zu reden. Und wir sind unglaublich gut da drin, eine wahnsinnige Lehmschicht im Umsetzen von Innovationen bereitzumachen. Aber unterm Strich ist das alles gar nicht so schlecht, was hier ist. Und auch wenn wir im Ausland, in Asien, den gefeierten Titel haben als Industriemuseum Deutschland, ein stehender Begriff in China für Deutschland, ein stehender Begriff, so muss ich sagen, ja, wir sind manchmal echt langsam, aber die Ergebnisse sind halt auch manchmal echt geil.
Das ist doch
also
eine gute Antwort.
Also 1, 2, 3 oder was höre ich daraus?
Ja, ich finde, wenn man hier eine 1 oder 2 vergibt, dann ist das eine Frage von, legt euch mal nicht aufs. Also ich würde sagen, es ist eine okaye 3 mit Potenzial zu einer ganz glatten 1.
Okay.
Sehr gut. Florian Wahlberg, danke.
Ja, vielen Dank.
Schöne Grüße ins Wohnmobil.
Ja, vielen Dank. Schöne Grüße zurück. Tschüss. Vielen Dank.